Danke für die Möglichkeit, dass wir hier auch ein psychiatrisches Thema präsentieren. Und ich möchte meinen Vortrag in drei größere Teile gliedern. Zuerst möchte ich noch einmal genauer darauf eingehen, was eine Depression nach ICD-10 ist, was wir eigentlich genau da zu verstehen, dass sozusagen nach dem Screening noch einmal das genaue Anschauen kommt, also auch die Kriterien, die man sich anschaut. Dann möchte ich noch den Begriff Komorbidität ein bisschen kurz diskutieren und dann auch ein paar Zahlen nennen, wo Komorbidität da ist und dass das bei chronischen medizinischen Störungen besonders ist, aber auch neurologischen Störungen, hormonellen Störungen, kardiovaskulären, Nierenerkrankungen, auch ein Risikofaktor für Delir und im Alter auch Depressionen häufiger sind, haben wir letztendlich dann indirekt durch die Suizidraten bei Männern zum Beispiel gesehen. Ja, schauen wir die Definition und wir haben es gehört. Depression, wenn man es im medizinischen Setting ansieht, wird häufig nicht erkannt. Also hier haben Sie aus den 90er Jahren, wo etwa fast die Hälfte nicht erkannt wird und auch erkannt und richtig therapiert, nur ein kleiner Teil. Und in dieser Arbeit von Spitzer werden zwei Drittel der depressiven Störungen nicht erkannt. Das ist also sicher ein wichtiger Punkt hier, auch also die Daten, die du gezeigt hast, deine eigenen, ungefähr 10 Jahre später, zeigen ja noch immer ähnliche Zahlen, vielleicht ein bisschen gebessert. Was sind jetzt die Symptome der Depression? Und da gibt es sozusagen drei Kardinalsymptome im ICD-10. Da gibt es die Niedergeschlagenheit, die Traurigkeit, die Deprimiertheit über die meiste Zeit des Tages. Also ein affektives Symptom. Dann gibt es die Interessen- oder Freudlosigkeit an Aktivitäten, die normalerweise angenehm sind. Das geht schon eher so in eine kognitive Richtung und verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit, das ist sicher etwas, was sehr körpernahe ist. Und wenn man zwei von diesen dreien über mindestens 2 Wochen durchgehend und in ausreichender Schwere erfüllt, dann kann man mal grundsätzlich von einer depressiven Episode sprechen. Und dann gibt es eben zusätzliche Symptome, da gibt es Verlust des Selbstvertrauens, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, Gedanken an Tod und suizidales Verhalten. Wir haben schon gehört, dass das ein sehr großer Risikofaktor ist. Verminderte Konzentration, psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung, gibt es also unterschiedliche Subtypen. Schlafstörungen sind ein sehr zentraler Faktor und auch Appetenzverlust, Appetitverlust, manchmal bei atypischen Depressionen auch gesteigerter Appetit. Und wie gesagt, also wenn ich mindestens 2 Wochen eben diese Symptome habe, kann ich von einer depressiven Phase sprechen. Es gibt auch subdepressive Symptome, wie wir gehört haben, und da gehört die Dystemie dazu. Die ist also nicht ganz so schwer wie eine depressive Episode, dauert aber definitorisch dafür länger. Also man kann davon sprechen, wenn man also die letzten 2 Jahre mehr als die Hälfte der Tage sich depressiv gefühlt hat, dann kann man eben von einer Dystemie sprechen, die Schwere nicht ganz so wie bei einer Major Depression. Die Depressionen kann man jetzt einteilen nach der Art und Anzahl der Symptome. Im ICD-10 gibt es eben hier die leichten, mittleren und schweren Major Depression. Man kann sie im Verlauf, zum Beispiel nach Bipolarität, rezidivierende Depression, saisonale oder eben das Vorliegen zusätzlicher Probleme. Die Schweregrad der Major Depression wird durch die Zusatzsymptome, nicht? Also man braucht mindestens 2 von diesen Kardinalsymptomen. Wenn es nur 2 Zusatzsymptome gibt, ist es immer leichte. Wenn es 3 oder 4 zusätzliche gibt, sprechen wir von der mittleren Schwere. Und die schwere Form, da hat man dann alle 3 Kardinalsymptome und mindestens 4 der Zusatzsymptome, die ich Ihnen genannt habe. Der Verlauf, ich habe schon kurz erwähnt, also die rezidivierende Depression, die saisonale, es gibt auch Sonderformen, wo also nur kurze Depressionen dafür immer wieder oder eben dystyme Verlaufsformen, chronische Verlaufsformen oder eben die bipolare Störung, wo sich das auch mit manischen Phasen abwechseln kann. Und man kann hier also die depressiven Störungen eben in ein volles depressives Syndrom einteilen in der Diagnostik oder in ein subdepressives Syndrom. Beim vollen depressiven Syndrom können wir im Wesentlichen drei unterscheiden. Eine erstmalige depressive Episode, dann die rezidivierende depressive Störung, das heißt, es sind Depressionen schon im Vorfeld aufgetreten und es ist ein Wiederauftreten einer depressiven Episode und dann eben eine depressive Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung. Die Differenzierung dieser verschiedenen Typen der Depression ist wichtig, das werden wir noch hören, weil eben auch unterschiedliche Therapienotwendigkeiten auch in der Dauer und auch in der Wahl der Medikamente ganz wesentlich sind. Das subdepressive Syndrom, noch kurz, ich habe die Dystymie schon als chronische subdepressive Symptom erwähnt und dann gibt es noch die kurze depressive Reaktion, die jetzt unter die Belastungsstörungen fällt, also im ICD-10, das, was man früher so als kurze reaktive Depression bezeichnet hat. Und dann kann man eben Depressionen nach den zusätzlichen Problemen einteilen. Man kann sozusagen Depressionen mit psychotischen Symptomen, wenn Wahn- und Halluzinationen in Symptomerform vorhanden sind während einer depressiven Episode. Oder dann gibt es eben körperliche Beschwerden, könnte man noch unterteilen in somatoforme und körperliche Beschwerden oder eben zusätzliche psychiatrische Komorbidität, zum Beispiel eine Suchterkrankung oder eben das Vorliegen sozialer Probleme. Und heute möchte ich näher über diese, wo eben körperliche Symptome, körperliche Erkrankungen eine wesentliche Rolle spielen. Komorbidität, haben wir schon gehört, kommt hauptsächlich bei somatischen Erkrankungen vor, wenn die einen chronischen Krankheitsverlauf haben und wenn ich sozusagen eine Depression zusätzlich zu einer somatischen Erkrankung habe, dann kann ich davon ausgehen, dass die Prognose eher negativer ist und dass insgesamt eine schwere Krankheitsbelastung da ist. Und ich möchte kurz mal noch auf den Begriff Komorbidität eingehen. Was ist eigentlich Komorbidität? Das könnte einfach auch ein Zufallsprodukt sein, nicht? Also es könnte zufällig sein, dass ich eine somatische Erkrankung habe und eine Depression. Es könnte aber auch eine Kausalität zwischen beiden bestehen. Es könnte eine Wechselbeziehung sein. Es könnte aufgrund gemeinsamer etiologischer Faktoren oder ein Produkt komplexer Faktoren sein, also dass diese letztendlich einen wesentlichen Zusammenhang haben und es gar nicht so ein Zufall ist, dass die gemeinsam auftreten. Es könnte aber auch eine Pseudokomorbidität sein, einfach überlappende Syndrome, nicht? Also dass ich zum Beispiel einfach Schwächegefühle bei einer Anämie habe, weil ich zu wenig Blutkörperchen habe und dann habe ich schon ein Symptom der Ermüdbarkeit unter Umständen erfüllt, sodass das vielleicht nur eine Pseudokomorbidität wäre. Es könnte natürlich auch ein Nebenprodukt neuropsychiatrischer Diagnosesysteme sein. Wenn Sie die schauen, die psychiatrischen Diagnosesysteme werden immer dicker und dicker, die Diagnosen immer häufiger und dann hat man natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann auch einmal eine psychiatrische Diagnose kriegt, steigt natürlich auch damit. Also eine Überdiversifizierung und das ist natürlich eine Gefahr. Über die letzteren möchte ich heute weniger sprechen, sondern ich möchte sozusagen mehr die Komorbidität, wo es um Wechselwirkungen geht. Wenn es nur ein Zufallsprodukt wäre, dann wäre es so, dass eigentlich die Häufigkeit gleich häufig wie in der Allgemeinbevölkerung sein müsste. Das heißt also, wenn die Prävalenzrate gleich ist wie in der Allgemeinbevölkerung bei einer bestimmten Erkrankung, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es ein Zufall ist. Wenn sich aber signifikant höhere Prävalenzzahlen finden bei einer bestimmten Erkrankung, dann kann das nicht mehr wirklich Zufall sein, sondern da muss doch was dahinter stecken, warum sich das bei dieser Erkrankung so anhäuft. Und ich möchte Ihnen hier noch einmal in Erinnerung rufen, hier Zusammenstellung von Wittchen und Jacobi, die sozusagen bei depressiven Störungen in der Jahresprävalenz nicht ganz auf 7% kommen. Es ist ziemlich ähnlich von den Daten, die du gebracht hast. Das heißt also, man muss eigentlich davon ausgehen, Jahresprävalenz nicht ganz 7%. Und ich werde Ihnen, merken Sie sich diese Zahl, ich werde Ihnen zeigen, dass bei bestimmten Erkrankungen das viel häufiger ist. Wenn man jetzt beim praktischen Arzt anschaut, dann gibt es so eine Überblicksarbeit von Handel und Mitarbeitern, vor 2 Jahren publiziert, die also gefunden haben, dass etwa die Hälfte im Primärsetting, also im deutschen Allgemeinmediziner, psychische Störungen haben. Nur eine depressive Störung ist also nicht so häufig, aber wenn Sie schauen, Depressionen, das ist oft mit Angst, mit somatoformen Symptomen überlappt. Das heißt also hier, also ein Sechstel etwa, wo depressive Symptomatik, Angst und somatoforme Symptomatik da ist. Dann gibt es sozusagen noch einmal ein Sechstel, wo eher nur somatoforme Symptomatik da ist und dann ein Sechstel entfällt auf andere psychische Störungen. Das heißt also, depressive Störungen decken schon auch einen großen Teil der psychischen Störungen ab und es ist kein Wunder, dass das oft synonym auch verwendet wird. Wie schon gesagt, ich möchte auf diese 4 Punkte näher eingehen, wobei es natürlich schwierig ist, jetzt im Einzelnen dem nachzugehen, was Kausalität, Wechselbeziehung oder gemeinsamer ethologischer Faktor ist, aber auf ein paar Punkte, glaube ich, kann ich eingehen. Ich möchte so einfach als an Denkanregung des Sickness Behavior vor einer Infektionserkrankung, das kennt jeder, vor einem Infekt, hat ein Rückzugsverhalten, ein Schonverhalten, zieht sich zurück, hat weniger Antrieb, fühlt sich energielos, ist meist auch ein bisschen verstimmt und hat also Muskelschmerzen und zieht sich zurück. Nicht? Das kennen wir von vielen Infektionskrankheiten und da fragt man sich, hat dieses Verhalten einen Sinn? Warum kommt es also vor Infektionskrankheiten zustande? So eine Art Mini-Depression. Und da kann man sich natürlich fragen, vielleicht hat es in der Phylogenese einen Vorteil gehabt, dass sozusagen wir wissen, die Menschen sind in kleinen Gruppen sozusagen über die Millionen Jahre haben sie sich entwickelt. Und so bei einer Infektionskrankheit bringt es natürlich schon einen Vorteil, wenn ich mich zurückziehe, auf die Infektabwehr mich konzentriere und die anderen nicht auch noch anstecke mit meinem Keim. Nicht? Also offensichtlich dürfte dieses Verhalten, so eine Mini-Depression zu haben, auch Vorteile bringen. Aber es kann natürlich sein, dass sich so ein Sickness-Behavior enthemmt, wenn ich eben, wir haben von Stress, dysfunktionalen Coping-Strategien, Vulnerabilität, auch vor Life-Events, die hier sozusagen auch dazu beitragen, dass sich dieses Verhalten dann zu einer großen Depression auswächst. Und ich möchte Ihnen hier ein paar dieser Störungen zeigen. Wenn man jetzt umgekehrt anschaut, wie ist es, wenn ich einmal in meinem Leben eine Depression gehabt habe, dann ist das Risiko, eine Epilepsie ebenfalls zu haben, mit einer Odds-Ratio von 1,3, eine chronisch-medizinische Störung fast 1,5, Migräne fast verdoppelt, ebenso Insult und eine Parkinson-Erkrankung auf 2,5. Das heißt also, das kann nicht ganz unabhängig sein und wir wissen, dass diese Störungen zum Teil auch in der Pathogenese, in der Ethiopathogenese Überlappungen haben, nicht? Also wenn man hier bei Parkinson denkt, da ist natürlich auch eine Monoaminstörung zum Beispiel vorhanden. Man hat auch auf der klinischen Ebene gesehen, dass zum Beispiel der chronische Schmerz so ähnlich ausschaut mit Rückzugsverhalten wie eine Depression und man hat lange gemeint, es ist eine lavierte Depression, also hinter dem Bild einer körperlichen Erkrankung versteckte Depression. Heute spricht man eher von somatoformer Symptomatik und erklärt es dann mit einer Komorbidität, also Depression und Schmerz. Es ist nämlich so, wenn man hier genau anschaut, nicht jeder Schmerzpatient ist depressiv und nicht jeder depressive Patient hat Schmerzen. Also bei depressiven Patienten kann man eben etwa davon ausgehen, dass 60% chronische Schmerzen haben und depressive Störungen im engeren Sinne kommen also bei einem guten Viertel vor. Wir haben ganz ähnliche Zahlen gefunden, also 20% etwa bei chronischen Schmerzpatienten auf der Anästhesie, also wenn man die anschaut, dass eine Major Depression kommt, also nicht komplett bei chronischen Schmerzpatienten vor, also dieses Konzept, dass das Gleiche wäre, kann man sicher nicht annehmen, aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen chronischen Schmerz und chronischer Depression, wenn man hier eine Aktivierung der Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenachse annimmt bei einer erhöhten Stressfaktor, so kommt es in der Folge eben zu einem Hyperkortisolismus und dieser Hyperkortisolismus führt zu einer monoaminergen Depletion und auch zu einer Störung des Zytokinmusters und wenn man hier diese, also in Richtung eines proinflammatorischen Musters und wenn man hier eben anschaut, findet man bei chronischen Schmerzpatienten zum Beispiel auch immer wieder ein Restes-Legs-Syndrom, auch ein Hinweis auf eine monoaminerge Störung oder eben das Zytokinmuster, das man bei Fibromyalgie-Patienten in einer gestörten Richtung findet, aber auch bei depressiven Patienten und wir wissen auch, dass also Antidepressiva nicht nur im monoaminergen System ihre Wirkung haben, sondern auch das Zytokinmuster vom proinflammatorischen wieder in das antiinflammatorische zurückschieben können quasi. Wie ist es umgekehrt? Wenn ich noch einmal anschaue, also psychiatrische Komorbidität, ich habe den Substanzabusus schon erwähnt, auch Demenz ist ein hoher Risiko. Also Depression ist ein hoher Risikofaktor für Demenz, auch der Zusammenhang zur Psychose, zur Angststörung ist gegeben und zu anderen psychischen Störungen ebenfalls sehr hoch, also die Überlappung ist sicher auch im Lifetime gegeben. Schauen wir es uns jetzt für die Epilepsie an und da gibt es eben Zahlen, die zeigen, dass es von über 60% bis über 40% eine Lifetime-Komorbidität gibt. Das heißt also, Patienten mit einer Epilepsie haben in ihrem Leben etwa jeder zweite eine depressive Störung. Auch bei Dystonie-Patienten gibt es ganz ähnliche Zahlen, die eben zeigen, dass also so 40 bis knapp 50%, also auch etwa jeder zweite, muss man da mit rechnen, dass eine depressive Störung aufweist. Multiple Sklerose, eine immunologische Störung und zugleich auch neurologische Störung, da gibt es Lebenszeitprävalenzen in ganz ähnlicher Höhe, 50% und die Jahresprävalenz 20%. Wenn Sie sich noch erinnern, 7% in nicht ganz in der Bevölkerung, also doch dreifach erhöht. Und es ist sicher etwas, wo auch die Neuropathologie und auch wo die Neuropathologie zu finden ist, eine Rolle spielt. Aber offensichtlich sind es auch systemische Faktoren, also nicht nur die Lokalisation im Hirn, sondern eben auch systemische Faktoren dürften eine Rolle spielen und auch erhöhte Suizidraten sind bei dieser Störung zu finden. Wir wissen auch, dass viele Patienten nach einem Insult eine Depression, eine sogenannte Poststroke-Depression entwickeln und da liegt die Prävalenz im ersten Jahr ebenfalls, also zwischen 20% und 50%, also Sie sehen also doch auch erhebliche Depressionsraten. Bei Parkinson geht man davon aus, dass etwa 40% der Parkinson-Patienten eine depressive Störung in ihrem Krankheitsverlauf entwickeln. Auch bei Neuropathien spielen komorbide Depressionen eine ganz große Rolle. Also bis zu 2/3 der Patienten mit neuropathischen Störungen haben auch eine depressive Störung. Und wenn wir das uns für die postherpetische Neuralgie ansehen, so finden wir auch signifikant mehr Major Depressive Symptoms. Auch beim Morbus Sudeck, das komplexe regionale Schmerzsyndrom, finden wir bei 2/3 der Patienten eine depressive Störung. Depression und Diabetes, also ich habe Ihnen jetzt im Wesentlichen neurologische Störungen gezeigt, was sicher auch zeigt, dass hier ein großer Link ist, aber auch im Hormonsystem, aber natürlich spielen auch die Langzeitschäden eine Rolle. Also man hat um 24% erhöhtes Risiko bei Typ-2-Diabetes für eine Depression und besonders dann, wenn es auch schon Spätschäden, also wieder Chronifizierungsfaktoren gibt, also dann sind auch Depressionen signifikant häufiger. Kommen wir zu den kardiovaskulären Erkrankungen und da ist auch die Odds-Ratio wieder über 2, das heißt also affektive Störungen und das ist ein sehr robustes Ergebnis auch über verschiedene Länder hinweg, also das ist etwas, was wir quasi in der westlichen Welt, wo also diese Studien gemacht werden, robust finden. Die Prognose, habe ich Ihnen eingangs schon gesagt, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Also wer nach einem Myokardinfarkt eine Depression bekommt, hat eine erhöhte Mortalitätsrate oder auch das Risiko, dass er wieder sozusagen ein kardiovaskuläres Ereignis bekommt, ist erhöht. Und da ist es ganz interessant, dass offensichtlich bis Beginn der 90er Jahre das noch viel höher war und die späteren Studien hier einen Abfall in der Odds-Ratio zeigen. Vielleicht auch mit der Grund, dass die Antidepressiva weniger schwere Nebenwirkungen haben und auch besser verträglich sind. Können wir dann noch diskutieren. Depression bei KHK, also Mortalitätsrisiko, wird nicht im ersten halben Jahr gesteigert, aber deutlich dann nach 2 Jahren, kommt in dieser Studie von Barth heraus. Gastrointestinal, ebenfalls funktionelle gastrointestinale Störungen, könnte man ja auch zu den somatoformen Störungen rechnen. Manche rechnen sie zu organischen Störungen. Ich habe Ihnen trotzdem hier Zahlen mitgebracht, auch von einer Meta-Analyse aus dem Jahre 2003. Und da ist die Effektgröße angegeben. Das heißt also, da ist sozusagen der Abstand einer Effektgröße ist eben, wenn genau eine Standardabweichung zwischen den Kontrollen und der untersuchten Population ist und 0,8 ist schon eine sehr große Effektgröße, das heißt also, da ist wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen der Reizdarmgruppe und den gesunden Kontrollen und das Ähnliche ist auch für den Reizmagen zu finden. Also funktionelle gastrointestinale Störungen haben auch eine sehr hohe Komorbidität mit depressiven Störungen. Niereninsuffizienz, auch wieder hohe Prävalenzzahlen zwischen 33% und 50% und auch wieder ein Risikofaktor für eine deutlich schlechtere Prognose. Ich möchte noch auf ein paar vielleicht weniger bekannte Sachen eingehen. Depression ist auch ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Delirs. Das heißt also, wir haben eine Odds-Ratio von fast 2, wo eben jemand, der Depression hat, kann auch sozusagen leichter ein organisches Psychosyndrom entwickeln. Und das sind natürlich unter den medizinischen Erkrankungen spielen hier offensichtlich auch depressive Störungen eine wesentliche Rolle. Das Alter ist auch ein Risikofaktor, dass sozusagen das weibliche Geschlecht ein Risikofaktor für eine Depression ist, ist, glaube ich, sehr bekannt. Aber es gibt natürlich auch lebensgeschichtliche, soziale Faktoren, die eine depressive Störung auslösen können. Und wenn wir noch einmal auf die Erkrankungen schauen, eine frische Erkrankung erhöht ebenfalls das Risiko. Wenn zusätzlich eine kognitive Einschränkung kommt, wird es noch höher. Schlafstörungen habe ich schon erwähnt. Generell eine chronische Erkrankung und eine frühere Depression bei Älteren erhöht es noch einmal. Und wenn eine Funktionseinschränkung da ist, wird auch das Risiko für eine Depression erhöht. Ich möchte zusammenfassen, es gibt bei neurologischen, hormonellen, bei kardiovaskulären Erkrankungen sehr hohe Prävalenzraten, die also gemeinsame äthiopathogenetische Faktoren auf die man schließen kann. Also das ist sicher auch kein Zufall. Depression ist ein wichtiges Zielsyndrom in der Therapie, insbesondere der chronischen Erkrankungen. Danke sehr.